Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jerome Braun, ich bin heute Ihr Gastgeber. Und zu Gast bei meiner Sendung ist heute Frau Professor Dr. Regina Steil von der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt. Und Regina und ich sind per Du, also von daher werden wir auch dieses Gespräch weiter per Du führen, aber es gehört sich natürlich auch den akademischen Titel zuerst auch zu benennen, weil, liebe Regina, du hast mir auch vor einer ganzen Weile deine Vita mal zugesendet und wenn ich mir das so anschaue, die mehreren Seiten, das erschlägt einen ja wirklich, was du alles schon so gemacht hast. Allein auch die eingeworbenen Drittmittel haben mich sehr beeindruckt von fast 5 Millionen Euro für Forschungsprojekte, ganz wichtige Projekte, die du da umgesetzt hast. Da kannst du ja gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber vielleicht ganz kurz zu dem Ziel, was haben wir heute vor? Also ich will mit dir heute vielleicht die ein oder andere Schublade mal öffnen. Und vielleicht mal schon die erste Frage an dich. Was für eine Schublade möchtest du denn heute in deinem Themengebiet auch öffnen?
Lieber Jerome, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Die Schublade, die ich vor allem öffnen müsste, hat was damit zu tun, dass auf der einen Seite Menschen, die belastet sind durch die Folgen von Gewalt und Missbrauch in der Kindheit, Ängste haben, dass eine Behandlung dieser Folgen, eine Psychotherapie dieser Folgen zu anstrengend, zu schmerzhaft, zu schlimm sein könnte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Behandler, die denken, es könnte zu gefährlich sein, die Patienten überhaupt zu fragen danach, ob sie Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben. Und eigentlich sind es dann gleich zwei halbe, eigentlich aber auch zwei große Schubladen, die mir wichtig wären.
Super, ja, gehen wir absolut gleich darauf ein. Aber tatsächlich will ich ganz gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ein paar Stichpunkte zu deiner Person auch mitteilen. Du hast ja eine langjährige Erfahrung in dem Bereich. Begonnen hat das Ganze mit dem Studium der Germanistik an der Universität Marburg. Dann kam Psychologie auch noch dazu. Du hast in Göttingen deine Promotion zu posttraumatischer Intrusionen, ganz schwer, nach einem Verkehrsunfall, Faktoren der Aufrechterhaltung. Spannend zu hören gleich, wie du von diesem Thema dann auch zum Kinderschutz gekommen bist. Das ist natürlich auch ganz spannend. Du warst in Oxford, klingt auch sehr spannend. Und dann auch irgendwann leitende Psychologin an der Klinik für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin der Universität Heidelberg in Mannheim, wo du auch dich zur posttraumatischen Belastungsstörung und sozialen Phobien vornehmlich auseinandergesetzt hast. Ja, und jetzt bist du in Frankfurt, an der Goethe-Universität in Frankfurt, für das Fach Psychologie zuständig. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, alles kann man hier gar nicht aufführen, sonst geht der Podcast 2 Stunden. Das haben wir nicht vor, sondern wir wollen es kurz und knackig halten und spannend für alle Hörer und Hörerinnen. Also von daher einfach nochmal gleich zurück zu dem, was vielleicht für deine Arbeit auch ganz wichtig war. Wir haben es gehört, du hast dich am Anfang mit dem Thema Unfallfolgen auch auseinandergesetzt. Wie bist du denn zu dem Thema Kinderschutz oder vielmehr auch therapeutische Arbeit mit Kindern und auch, ich glaube, auch Erwachsenen dann ja auch gekommen?
Ja, also Ich hatte mich in meiner Promotion mit der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung beschäftigt, als die noch ganz neu war. Diese Diagnose war noch ein Baby, die war vor nicht allzu langer Zeit erst eingeführt worden. Und das Augenmerk lag am Anfang in der Forschung sehr stark auf so Naturkatastrophen oder auf Unfallfolgen. Und dann habe ich angefangen, auch klinisch, psychotherapeutisch zu arbeiten mit Patienten und habe festgestellt, ja, also die psychischen Folgen von Verkehrsunfällen können schrecklich sein und ganz lang anhaltend, aber mir wurde immer deutlicher, dass in Wahrheit andere Ereignisse mit dem höchsten Risiko verbunden sind, psychisch krank zu werden. Für eigentlich gesunde Menschen, Menschen, die gesund ohne ein Risiko, psychisch zu erkranken, auf die Welt kommen, denen Gewalt in der Kindheit und Jugend passiert. Vor allem sexuelle Gewalt. Das sind diejenigen, die das höchste Risiko haben, ganz dauerhaft zu leiden, dauerhaft eine sehr eingeschränkte Lebensqualität zu haben, dauerhaft oft auch unter einem erschütternden Selbsthass zu leiden, weil sie ganz oft sich selbst die Schuld geben an dem, was passiert ist. Das hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Und dann haben auch Daten aus der Wissenschaft gezeigt, dass wirklich hier die meisten Belastungen sich ergeben. Und ich dachte, ich will weg von den Unfällen. Ich will vor allem den Menschen helfen, die ich dann als erwachsene Patienten vor mir hatte, die seit 30, 40 Jahren unter den Erfahrungen gelitten haben, die sie in ihrer Kindheit oder Jugend machen mussten. Und so bin ich erst gekommen zu der Arbeit mit erwachsenen Patientinnen und Patienten, die Gewalt erlebt haben in der Kindheit. Und im nächsten Schritt dachte ich, ich will nicht mehr, dass die Betroffenen 20, 30 oder 10 Jahre unbehandelt leiden. Ich will schauen, ob wir viel früher ins Leben ein Angebot zu den Betroffenen hinbringen können. Weil eigentlich kann man die posttraumatische Belastungsstörung sehr gut mit Psychotherapie behandeln.
Vielen Dank. Das ist auch wirklich sehr beeindruckend, vor allem weil ich auch spüre, dass da wirklich so diese innere Motivation, die Antriebsfeder einfach deines Wirkens ist und du da, glaube ich, auch nicht müde wirst, das zu tun. Und als wir das erste Mal gesprochen haben, zu unserem gemeinsamen Projekt kommen wir dann auch nachher gleich, die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel und ich in persona ja auch, sind jetzt seit fast 25 Jahren im Bereich Kinderschutz bundesweit unterwegs und kümmern uns um die Prävention sehr stark und auch die Intervention direkt, wenn etwas passiert, in Krisenfällen, zum Beispiel durch kindgerechte Videoanhörungszimmer in Straf- und Ermittlungsverfahren. Das war unser erstes Projekt. Und als ich dann mit dir gesprochen habe und du hast dann berichtet, dass Betroffene 10, 20, 30 Jahre leiden, wie du es eben auch gesagt hast, dann war mir völlig klar, dass Kinderschutz eben nicht nur ein präventiver Ansatz ist und ein Interventionsthema ist, sondern Kinderschutz muss viel länger gehen, auch wenn die Kinder dann irgendwann erwachsen werden. Man beraubt sie ja häufig auch eben ihrer Kindheit, ihrer gesunden Kindheit. Viel mehr Augenmerk auch tatsächlich auf die Therapie zu legen. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und komischerweise mir auch bewusst gemacht, obwohl ich eben schon so lange auch in dem Themenfeld unterwegs bin, dass auch die Präventionsmenschen viel zu wenig vielleicht von der Therapie wissen und dass da auch vieles noch im Argen liegt in Sachen Vernetzung. Siehst du das auch so? Wo kann man da vielleicht auch Dinge verbessern im Sinne des Kinderschutzes Post und ex ante, ex post Betrachtung, also beide Seiten noch besser zu vernetzen?
Also ich stimme dir absolut zu, Jerome. Ich sehe das ja auch an mir, dass ich mich natürlich vorwiegend in Bereichen bewege, die eben zu tun haben mit klinischer Versorgung, mit damit, dass ich anderen Therapeuten beibringe, wie man effektiv posttraumatische Belastung behandeln kann. Ich forsche dazu, aber ich habe ganz spiegelbildlich auch viel zu wenig Berührungspunkte mit all den Personen gehabt, die sich um die Prävention kümmern, die damit daran arbeiten wollen, dass diese schrecklichen Erfahrungen erst gar nicht mehr stattfinden oder wenn sie stattfinden, dann auch sehr schnell zu einem Ende kommen und nicht wie bei vielen Betroffenen über Jahre hinweg der Missbrauch, der physische, körperliche Missbrauch oder der sexuelle Missbrauch weitergeführt werden kann. Ich sehe das absolut genauso. Was wir im Moment zum Beispiel versuchen in einem Projekt, was auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt wird, ist, dass wir einen großen Kongress planen in Berlin, wo wir möglichst breit alle Menschen in Deutschland, die in irgendeiner Form mit dem Kinderschutz, mit den Folgen oder mit der Verhinderung von Gewalterfahrungen bei Kindern zu tun haben, physisch zusammenbringen wollen. Hoffentlich nach Corona-Zeiten ist das wieder möglich. Mit so einem Schwerpunkt darauf, was sich jeder und jede aus ihrer Perspektive eigentlich wünscht für die Zukunft. Und wir haben auch so eine Vision, dass wir daraus vielleicht so eine dauerhafte Arbeitsgruppe, ein Netzwerk, also irgendeine Institution gründen wollen, die auch zukünftig für Vernetzung und Zusammenarbeit sorgt.
Na, der Aufruf passt ja wunderbar in unserem Podcast, weil ja letztlich mit dem Podcast wir auch eben dazu einen Beitrag leisten wollen, dass vor allem auch ganz viel Know-how-Transfer in die Praxis passiert, dass man sich auch besser kennenlernt, von den Arbeitsgebieten, Fachgebieten des jeweils anderen erfährt. Und das wollen wir auch mit dem Podcast schaffen. Und an der Stelle sage ich auch Danke an dich. Also es ist ja jetzt heute quasi so ein internes Gespräch, aber trotzdem aus deiner fachlichen Perspektive, dass du Teil dieses Podcast-Teams bist und wir zu viert ganz spannende Gespräche führen. Und genau dem dient das auch, dass wir sozusagen, ich sage es mal, deine Welt auch so ein bisschen meiner oder unseren Welt und die beiden anderen kommen aus anderen Perspektiven, bekannt macht und näher bringt und im Sinne des Kinderschutzes, ich sage immer vom Kind auch gedacht, einfach zusammenbringen. Und von daher ist es toll. Aber erzähl mal, wir sind ja zusammengekommen. Irgendwann werde ich dann auch in deiner großen Liste der Drittmittelgeber wahrscheinlich stehen, weil du ein Buchprojekt planst. Und was hat es damit auf sich? Warum braucht es ein weiteres Buch oder gibt es dieses Buch in dieser Form noch nicht? Also erklär das mal unseren Hörern und Hörerinnen, vor allem auch denen, die das Buch erreichen soll und in der Praxis helfen soll, um was es dabei geht.
Also, ich habe zusammen mit einer Kollegin so zwischen 2011 und 2013 eine Behandlungsform entwickelt, die sich speziell an junge Erwachsene und Jugendliche richtet. Also von meinen Erfahrungen kommend mit den Erwachsenen dachte ich, was wäre denn ein guter Zeitpunkt, um Missbrauchsfolgen zu behandeln? Dazu muss ich noch sagen, wenn die unbehandelt bleiben, wenn das Kind oder der Jugendliche keine Hilfe erfährt, dann kann man in der Regel nicht so sehr davon ausgehen, dass es von selber gesundet, sondern wir sehen eher chronische Verläufe von psychischen Erkrankungen, bei denen auf der einen Seite noch weitere Erkrankungen dazukommen. Also zum Beispiel hochbelastete Jugendliche könnten feststellen, dass wenn sie Alkohol trinken, dass dann die Daueranspannung, unter der sie sich fühlen, ein Stückchen gemildert werden kann. Und so kann sozusagen sich zu der posttraumatischen Belastungsstörung auch noch eine Alkoholabhängigkeit oder eine andere Drogenabhängigkeit dazugesellen. Oft kommt noch eine Depression mit dazu. Essstörungen können sich noch entwickeln. Sodass wir also ein zunehmend krankes, betroffenes Kind sozusagen haben. Und wir wollten unbedingt eine Lebensphase finden, wo wir vielleicht auch nicht mehr so abhängig sind davon, dass die Familie, die ja manchmal auch an dem Missbrauch beteiligt ist, das Kind sozusagen in eine Therapie gibt und da mitmacht. Es gibt eine sehr gute Behandlungsform, die wurde in Amerika entwickelt, die heißt traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie. Und die legen sehr viel Wert darauf, dass ein Familienmitglied, was das Kind nicht geschädigt hat, mit eingebunden wird in die Therapie. Oder zum Beispiel, wenn das Kind im Heim lebt, zu diesem Zeitpunkt ein Betreuer, eine Betreuerin mit dazukommt. Und ich hatte das Gefühl, das gefällt mir nicht so gut. Ich möchte den Jugendlichen autonomer wahrnehmen. Ich möchte eigentlich eher dem Jugendlichen alles beibringen, was er oder sie braucht, um vielleicht auch dauerhaft sich gesünder entwickeln zu können und ein schöneres Leben zu haben. Einfach ja, mehr Lebensqualität zu haben. Mhm. Also haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf die 14- bis 21-Jährigen. Diesen Übergang von der Jugend dann bis zum Erwachsenenalter. Und wir haben gesehen, dass bei den schwer belasteten Jugendlichen oft solche Aspekte dazukommen, wie dass die häufig Suizidgedanken haben, dass es auch Suizidversuche gibt. Die Jugendlichen könnten anfangen, sich selbst zu verletzen. Das hat man relativ häufig in der Folge von der schweren, komplexen, posttraumatischen Belastungsstörung, dass man merkt, oh, wenn ich mich selber schneide, zum Beispiel mit einer Rasierklinge, dann erfahre ich für einen kleinen Moment eine gewisse Entlastung. Und aus dieser Selbstverletzung entwickeln sich manchmal aber auch sehr gefährliche Verhaltensweisen, die dann tatsächlich die Gesundheit schwer beeinträchtigen können. Und alle diese Dinge wollten wir fokussieren. Wir wollten auch mit Jugendlichen ambulant Behandlung machen können, die immer wieder suizidal werden. Viele niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten haben große Sorge und behandeln diese jungen Menschen vielleicht eher nicht so gerne traumafokussiert, nennen wir das, also indem sie wirklich über das Trauma sprechen, sondern sie schicken sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und dann haben wir aber festgestellt, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sagt man auch ganz schön oft, na, die Kinder und Jugendlichen sind nur eine kurze Zeit hier, da können wir nicht über das Trauma reden. Und so geht das so ping-pong-mäßig zwischen ambulanter und stationärer Versorgung hin und her. Und wir haben gesagt, wir wollen uns das trauen. Wir glauben, das geht. Und wir glauben, es ist nicht gefährlich, über das Trauma zu sprechen. Und dann haben wir eine spezielle Therapieform gebaut, in der wir erstmal eine Phase haben, wo wir die Jugendlichen motivieren und ihnen sagen wollen, du kannst Dinge ändern in deinem Leben. Es sieht alles hoffnungslos und grau und schrecklich aus, aber wir stehen dir mit aller Hilfe zur Seite, die du willst, und dein Leben soll besser werden. Wir glauben daran, dass das gelingt, und wir laden dich ein, mitzumachen. Wir brauchen dich dazu. Wir brauchen deine Motivation und dein Engagement. In einer zweiten Phase trainieren wir die Jugendlichen und jungen Erwachsenen darin, was sie tun können, wenn sie in schlimme Krisen kommen, statt Alkohol zu trinken, statt sich selbst zu verletzen, statt Selbstmordgedanken zu bekommen oder gar einen Selbstmordversuch zu begehen. Da haben wir also ganz konkrete Angebote, was man tun kann, wenn man unter so einen Hochstress kommt. Also das stärkste oder ein sehr klassisches Beispiel ist, man kann ins Bad gehen und den Kopf unter leitungskaltes Wasser halten, was eigentlich immer dazu führt, dass man erstmal wieder ein Stück klarer denken kann und die akute Belastung ein bisschen sinkt. Das ist jetzt ein Beispiel von einer Vielfalt von Möglichkeiten. Und dann haben wir eine sehr intensive Phase gebaut, die aber sehr kurz ist, also nur 3 Wochen. In 3 Wochen sehen wir den Jugendlichen oder jungen Menschen ziemlich häufig. Das ist die Zeit, in der wir wirklich über das Trauma sprechen. Das gibt es sonst in der ambulanten Behandlung nicht. Da gibt es meistens eine Sitzung pro Woche. Wir hatten das Gefühl, über das Trauma reden geht leichter, wenn ich weiß, morgen oder übermorgen sehen wir uns wieder. Und zwar für beide Seiten, für Patient und für Therapeutin. Und in einer letzten Therapiephase, da schauen wir auf solche Dinge. Wir wissen, dass Menschen, die in der Kindheit Opfer von Gewalt geworden sind, ein hohes Risiko haben, auch im Erwachsenenleben wieder Opfer zu werden. Zum Beispiel, das junge Mädchen will fliehen aus einer Familie, in der es Gewalt erlebt hat. Und dann lernt es einen jungen Mann kennen, der zwar, von dem es weiß, dass der auch schon Gewalt angewendet hat, aber es entsteht vielleicht sogar die Idee, wenn ich mich mit dem zusammentue, kann der mich vor meiner Familie schützen. Was meistens nicht funktioniert, sondern viel eher passiert ist, dass die jungen Menschen in eine erste Beziehung gehen, in der sie auch gedemütigt werden. Also wenn man denkt, es braucht so ein, ja, wie soll ich sagen, extrem starken, gewalttätigen Gegenpol, dann setzt man sich der Gefahr aus, dass man aber, wenn die Beziehung nicht so toll läuft, auch da wieder zum Opfer wird. Das sehen wir und das finde ich so schrecklich, dass wir zum Beispiel sowas machen wie eine Checkliste. Wir haben, wenn das Mädchen sich verliebt oder auch der junge Mann, dann gehen wir so eine Checkliste durch. Mhm. Gibt es, die nennen wir 20 rote Flaggen. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass die Person, die ich gerade super toll finde, mir irgendwie schaden könnte? Weiß ich, dass der in der Vergangenheit schon mal gewalttätig gewesen ist, im Knast war, verurteilt wurde, wie auch immer? Also sowas gehen wir durch.
Ja, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Also da fällt mir natürlich ein, also ich habe viele Fragen, also tatsächlich, aber spontan dazu fällt mir ein, im Zuge der Digitalisierung und immer mehr Online-Portale, wo sich natürlich die Paare treffen, wäre natürlich eine solche Checkliste auch ganz wichtig, glaube ich. Also man bahnt sich ja an, bin schon lange verheiratet, war tatsächlich, das war noch vor meiner Zeit, wo es die gab. Aber ich stelle mir das so vor und man merkt ja auch, alle 11 Minuten sagt ja ein Anbieter, verliebt man sich. Da kann man sich ja auch in die Falschen verlieben, je nachdem. Und ich weiß gar nicht, ob es da Checklisten gibt. Habt ihr das auch im Blick?
Nee, aber was ich oft erlebe in der Therapie, ist wirklich risikobehaftetes Umgehen mit solchen Dates. Also es gibt ja Plattformen, wo es auch tatsächlich relativ schnell darum geht, Sex zu haben mit Personen, die man nicht gut kennt. Mhm. Und das kann extrem gefährlich sein. Also sich zum Beispiel irgendwo in the middle of nowhere mit jemandem zu treffen, den man überhaupt nicht kennt. Mhm. Das ist gefährlich und manchmal habe ich den Eindruck, dass, also man könnte jetzt immer denken, Menschen, die in der Kindheit Gewalt erfahren haben, müssten doch einen besonderen Sensor haben für Risikosituationen. Aber dem ist deswegen, glaube ich, nicht so. Das ist nicht die Schuld der Betroffenen. Für viele der Betroffenen ist es zur Normalität geworden, dass sie gedemütigt werden, dass sie nicht gewertschätzt werden, dass nicht respektvoll mit ihnen umgegangen wird. Und deswegen haben die Menschen, die von Kindheitsgewalterfahrung betroffen sind, glaube ich, ein eher höheres Risiko, dass sie Respektlosigkeit, Demütigung ertragen, weil sie in ihrer Kindheit gelernt haben, damals musste ich das auch aushalten, um geliebt zu werden. Es war völlig normal in meiner Familie, dass jemand mich beschimpft oder dass ich Schläge bekomme. Und ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel die Betroffenen auch eher in Kauf nehmen, sexuelle Praktiken auszuüben, die eigentlich gar nicht ihrer eigenen Leidenschaft entsprechen.
Ja. Also ja, um dem anderen gefallen zu wollen oder sich unterzuordnen.
Und da bin ich auch unglücklich über so gesellschaftliche Strömungen, die auf einmal suggerieren, dass ganz viele Leute zum Beispiel sadomasochistische Bedürfnisse und Tendenzen haben würden, was gar nicht so ist.
Also an der Stelle. Es wird suggeriert, ja? Also die Medien suggerieren, dass das quasi jeder Dritte irgendwie macht und dass es normal wäre.
Also ich war unglücklich über 50 Shades of Grey, sehr unglücklich. Mhm.
Ja, verstehe. Ja. Weil es eben, es normalisiert diese Themen und Menschen oder in dem Fall ja auch betroffene Frauen vornehmlich dann sagen, ach, wenn die das da machen im Fernsehen, dann ist es ja wohl normal. Ich meine, das sind ja auch die Muster, die mir in der Kindheit dann vorgelebt werden. Klassisch, es ist ja normal, dass der Papa jeden Abend zu mir unter die Decke schlüpft und dieses und jenes anfasst. Ja, und das ist, sehe ich hier ja auch so. Ich meine, ist es, du hattest am Anfang gesagt, dass ihr euch von diesem amerikanischen Modell so ein bisschen abwendet und das nicht gut findet, dass da ein Betreuer dabei ist. Das erschließt sich mir völlig, weil, also vermute ich jetzt mal, dass das der Grund ist, weil dieser Betreuer aus dem eigenen Umfeld ja wieder eigene Prägungen und Verbindungen zu der Person mitbringt und dadurch eigentlich schon von Anfang an Wege abschneidet, die vielleicht gegangen werden können. Ja, also die auch resiliente Faktoren bei dem Betroffenen, bei der betroffenen Frau oder dem betroffenen Mädchen gar nicht sich entfalten können. So würde ich das jetzt mal sagen, wenn da ein Betreuer aus dem gewohnten Umfeld dabei ist.
Also das hat schon seine Berechtigung. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu jetzt negativ dargestellt. Also gerade wenn man Kinder auch schon behandelt im Alter von 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, da braucht man eine erwachsene Person, die aus dem Lebensumfeld des Kindes kommt, die unterstützend ist und fürsorglich ist und die man einbindet. Mhm. Aber ich bin ja eher von den Erwachsenen gekommen oder genau, ich sage mal, die jüngeren Erwachsenen. Und es gibt irgendwann im Leben so eine Phase, wo es so ein starkes Autonomiestreben gibt. So, ich will das selber und ich will nicht mehr abhängig sein. Und das wollte ich mir so ein Stück auch zunutze machen. Und um das noch kurz abzuschließen, also diese Therapieform haben wir entwickelt und wir haben sie erst in einer ersten Studie erprobt mit ziemlich gutem Erfolg. Da waren wir sehr glücklich und dann haben wir einen Teil von diesen vielen Geldern, von denen du gesprochen hast, eingeworben dafür, um diese Therapieform auch in einer ganz normalen, sorgfältig geplanten, man nennt das klinischen Studie, auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen, haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt muss dieses Vorgehen aufgeschrieben werden, sodass andere Kolleginnen und Kollegen von mir, sowohl Erwachsenentherapeuten als auch Kinder- und Jugendlichentherapeuten, weil mit diesem Übergangsalter haben die beide zu tun, das einsetzen können. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Hänsel und Gretel Stiftung mir dafür das ermöglicht, dass ich mir ein bisschen Zeit freiräumen kann, um das zu machen. Genau.
Ja, das machen wir sehr gerne und noch mehr, noch lieber, nachdem du es jetzt auch noch mal so deutlich auch noch mal erklärt hast. Also für mich auch letztlich als Laie auch in dem Feld erschließt sich das sehr und das macht Sinn. Natürlich gibt es wahrscheinlich genügend Menschen, die vielleicht sagen, ja, der Weg, den sehe ich anders, aber das ist ja genau das, was Wissenschaft ja auch ausmacht, dass man diskutiert über Wege und Ansätze. Aber am Ende, und das Gefühl habe ich zu 100%, habt ihr die Kinder und jungen Erwachsenen und Frauen einfach da auch im Blick und versucht mit dieser Grundhaltung, und das gefällt mir wahnsinnig gut, einfach das Leben derer, die betroffen sind von sexueller Gewalt, einfach zu verbessern. Und das ist toll. Und ich freue mich auf das Buch und bin da richtig gespannt. Und ich glaube, es ist ein Praxisratgeber. Kann man das sagen?
So? Ja, also wir nennen das Behandlungsmanual. Das ist wie so ein Kochrezept, also es ist ein sehr, 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 sehr langes Kochrezept, wo man versucht, für die anderen Kollegen aufzuschreiben, wie sind wir denn vorgegangen? Und das kann man auch immer erst am Ende einer langen Phase machen, weil da drin einfließt, was hat denn gut funktioniert? Manchmal hat man auch Ideen und dann stellt man in der Arbeit mit den Patienten fest, irgendwie, nee, das hat doch nicht so toll funktioniert und muss nochmal Sachen umstellen. Also wir nennen das ein Behandlungsmanual und da steht dann, was man in bestimmten Sitzungen tun sollte, was sich bewährt hat. Mhm. Und dann steht auch nochmal was, wie kann man mit besonders schwierigen Situationen umgehen? Also was macht man, wenn der Patient zum Beispiel sagt, er bekommt Suizidgedanken und so weiter. Also so ganz konkret. Was wir uns auch wünschen würden, oder ich spreche jetzt mal von mir, du hattest vorher noch mal so gefragt, was sollte sich ändern oder es könnte auch sowas sein wie so eine Schublade. Weißt du, wenn ich zaubern könnte, dann würde ich mir wünschen, dass eigentlich alle Menschen, die in unserem Versorgungssituation mit Opfern von Gewalt in der Kindheit in Berührung kommen. Wir haben also das haben Kollegen von mir aus Ulm entwickelt. Das ist so ein ganz kurzes Screening, wo man mit möglichst wenig Fragen erstmal gucken will, könnte es sein, dass dieses Mädchen, dieser Junge, diese junge Frau, dieser junge Mann Gewalterfahrungen in der Kindheit machen musste. Und wenn ja, könnte es sein, dass er oder sie jetzt psychische Folgen davon hat. Und das dauert 20 Minuten höchstens, also das durchzugehen. Mit dem Betroffenen.
Ja.
Oft viel kürzer.
Ja.
Und wenn zum Beispiel Kinderärzte, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, die Mitarbeiter der Jugendhilfe in den Kommunen, manchmal sogar Lehrer und zumindest jeder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut das routinemäßig einsetzen würde, dann würde uns allen klar werden, wie häufig das der Fall ist. Also viele Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zum Beispiel machen das nicht routinemäßig, dass sie nach Gewalterfahrungen fragen. Und eine der schlimmsten Emotionen, die man entwickeln kann nach Gewalterfahrungen, ist die Scham. Und die Scham führt immer dazu, dass man darüber nicht sprechen will, dass man das Gefühl hat, wenn ich das offenbare, dann ist ein Makel an mir. Das heißt, das sind Dinge, nach denen muss man gezielt fragen. Mhm. Und wenn wir sowas erreichen könnten, neulich habe ich eine Fortbildung gemacht für Kinderärztinnen und Kinderärzte. Und ein Kinderarzt hat sich gemeldet und hat gesagt, ja, dann wäre es ja am einfachsten, wir würden so ein Screening immer einsetzen. Und ich dachte so, ja, wenn du mir ein ganz großes Geschenk machen willst.
Ja.
Weil die Kinderärzte machen ja die Vorsorgeuntersuchungen, zu denen viele Eltern ihre Kinder bringen, ne? Also nicht alle, die ganz schwierigen Eltern auch nicht, aber viele. Also das wäre super, weil dann würden wir die Not der Kinder besser finden können und Behandlung besser.
Naja, letztlich gibt es ja die U-Untersuchungen und eigentlich müsste es im Kontext der U-Untersuchungen zum Beispiel auch eine Rolle spielen, könnte ich mir vorstellen. Weil man da ja eher am ehesten die Chance hat, also in der frühen Zeit, natürlich auch an die Kinder respektive die Eltern, Erziehungsberechtigten auch ranzukommen. Ja. Aber ja, das ist wieder ein super Beispiel, dass bestimmte Professionen einfach nebeneinander bestimmte Dinge umsetzen. Also ich habe auch schon mit vielen Kinderärzten gesprochen, die da sehr innovativ unterwegs sind. Wir werden auch sicher den einen oder anderen in unserem Podcast haben. Und dann können wir die auch genau mit der Idee zum Beispiel mal konfrontieren. Aber es zeigt, letztlich sind die Dinge, die Handwerkszeuge, die Tools sind da. Man muss sie nur sinnvoll an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt einsetzen und das Ganze verzahnen. Und da will ich gerne mitarbeiten. Also wir planen eben ja auch einen großen bundesweiten Kongress gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention, der DGFPI, 2021 digital, 2022 analog, wo es genau auch um solche Themen geht. Und da sehe ich wahnsinnig viele Synergien, auch zu deinem Kongress, den du planst. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben, im Sinne des Kinderschutzes da was zu erreichen. Aber so gehen jetzt mal so Richtung Ende unseres Gespräches schon fast. Wir sind schon, ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden weiterreden. Aber was mich noch interessieren würde, das Thema, warum oder wo siehst du die größten Probleme? Bekommt jeder, der einen Therapieplatz sucht und braucht, auch einen solchen? Gibt es da ja auch vielleicht wirtschaftliche Probleme oder dauert es viel zu lang? Wo ist da so der Kern, wo wir sagen können, naja, an dieser oder jenen politischen Stellschraube müsste man vielleicht auch drehen. Also und was ist der Schlüssel auch? Also ich will jetzt schon fast suggestiv fragen. Ich meine, die Politik oder die Entscheidungen treffen, denen muss man vor allem auch die wirtschaftlichen Folgen vielleicht mal vor Augen führen. Was bedeutet das überhaupt, wenn man einen betroffenen Menschen 30 Jahre lang nicht therapiert, letztlich vielfach wahrscheinlich, aber ich greife vor, gar nicht mehr im Arbeitsleben integrierbar zum Beispiel. Wie stellt sich da die Praxis dar? Wo muss man da drehen, dass sich was verbessert?
Ja, du, das ist nochmal ein ganz wichtiger Stichwort. Das wollte ich eigentlich vorhin schon auch noch hinzufügen und dann kam ich irgendwie davon wieder weg. Also die volkswirtschaftlichen Kosten von, wenn man Kinder viktimisiert und Jugendliche, sind immens. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir sehen, dass Kinder und Jugendliche, die Gewalterfahrung gemacht haben, in der Regel ihr geistiges Potenzial und ihr kreatives Potenzial, was sie der Gesellschaft anbieten könnten, gar nicht so ausschöpfen können. Das fängt damit an, dass durch die psychischen Probleme oft der Schulabschluss viel geringer ist als das Intelligenzniveau. Dann nach der Schule es viele Probleme gibt, eine Ausbildung zu machen, einen Job zu finden, weil der Selbsthass auf der einen Seite, die vielfältigen Probleme, also psychischen Probleme verhindern, dass man eine gute Arbeitsstelle findet, dass man darin Karriere machen kann. Man kann sich vorstellen, wenn es einem permanent wirklich auch nicht gut geht, dann kann man nicht so frei und flockig arbeiten wie andere. Das führt oft dazu, dass die Betroffenen auch sehr arm sind, also von wirklich wenig Geld leben müssen. Was traurig ist, weil wir sehen dann, da ist ein fantastisch begabter Mensch, der hätte eine ganz andere Lebenslinie nehmen können. Und ohne dass er selber etwas dafür kann, sind da Weichen umgestellt worden durch die Gewalterfahrung. Und was ich vergessen habe noch zu sagen, was ganz, ganz wichtig ist, wir lernen in der Forschung immer mehr dazu, dass dieser chronische Stress, den eine nicht behandelte posttraumatische Belastungsstörung bedeutet, auch zu körperlichen Erkrankungen führt. Also Menschen, die Missbrauch in der Kindheit erlebt haben, haben höhere Erkrankungsraten bei Krebs, bei Herzerkrankungen, bei neurologischen Erkrankungen, bei allen Autoimmunerkrankungen. Die sind einfach auch körperlich kränker. Und diese beiden Faktoren zusammen führen dann tatsächlich, so wie du sagst, oft zu einer sehr frühen Situation, wo die Person ihren eigenen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann. Also eine sehr frühe Berentung zum Beispiel wegen Erwerbsunfähigkeit. Und wenn man sich diese Kosten klar macht, die ja noch hinzukommen zu dem Leid, was wir sowieso zu lindern haben, ich finde, da muss wir haben das Opferentschädigungsgesetz und das impliziert für mich eigentlich auch, dass den Betroffenen die bestmögliche Hilfe gewährt wird, um diese Schäden zu minimieren, die Gewalt hat. Es gibt in den beiden Schubladen, von denen ich sprach, überall Barrieren. Es gibt die Barrieren, dass die Betroffenen das Gefühl haben, ich würde ja gerne haben, dass es mir besser geht, aber darüber sprechen, was passiert ist und diese schlimmen Erinnerungen aushalten. Das kann ich nicht. Also es gibt so manchmal die Überzeugung, wenn ich die Erinnerung nicht wegschiebe, wenn ich nicht alles tue, um zu vergessen, dann das halte ich nicht aus, das überlebe ich nicht, das zerreißt mich. Und auf der anderen Seite eben gibt es Barrieren bei den, ich sag mal, Zuweisern. Es gibt Barrieren beim Hausarzt, sowas anzusprechen. Die hat normalerweise überhaupt keine Zeit dazu.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Was ich mir wünsche in der Gesellschaft ist, dass wir viel tun, um diese Barrieren bei den Betroffenen abzubauen. Unsere Podcast-Reihe ist dazu super, hoffentlich. Ich wünsche mir aber auch, Barrieren abzubauen bei den Versorgern, die mit dem Kind, dem Jugendlichen, dem jungen Erwachsenen, dem älteren Erwachsenen in Kontakt kommen. Sodass irgendwann diese Botschaft, Moment mal, was du hast, ist behandelbar. Die posttraumatische Belastungsstörung gehört zu den psychischen Störungen, für die es die beste Wirksamkeit von Psychotherapie gibt. Wir brauchen keine Medikamente. Psychotherapie ist wunderbar wirksam. Wir müssen nur einen Patienten, der sich traut, und einen Therapeuten, der sich traut, zusammenkriegen. Das ist der Punkt.
Ich glaube, das ist ein tolles Schlussstatement einfach auch von dir gewesen, um ja diese Offenheit, sich der Thematik zu widmen, zu fragen, sich darum zu kümmern. Das ist, glaube ich, der Kern bei vielen Themen, gerade wenn es um den Kinderschutz geht und eben auch, wenn eben Gewalt schon stattgefunden hat und sie viele, viele Jahre einfach ja, ihre Folgen zeigt. Und von daher ist das, was du und deine Kollegen, Kolleginnen und die ganzen Therapeuten auch im Bundesgebiet machen, so wertvoll und so wichtig, dass es einfach wert ist, da auch noch mehr Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast einen kleinen Beitrag einfach leisten können. Und ich freue mich riesig auf dein Buch, was wir ja auch unterstützen, wenn wir es dann vorstellen, weil es eben hoffentlich dann nicht nur im Schrank steht, sondern ganz, ganz viele Fachkräfte, viele Therapeuten nutzen, um ihre Arbeit zu optimieren, um vielleicht auch mal neue Wege zu gehen im Sinne der betroffenen Menschen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Möchte mich bei dir, liebe Regina, liebe Frau Professor Dr. Steil, ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du konntest ein paar Themen platzieren, die wichtig sind für die Zielgruppe auch. Und dann bleibt mir nur noch an der Stelle unseren Hörerinnen und Hörern zu danken für das Zuhören. Und wir hoffen, dass wir Ihnen ein paar tolle Einblicke in die ein oder andere Schublade geben konnten. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.